Eifersucht. Natürliches Alarmzeichen oder Beziehungskiller.
Paarimpuls, der Podcast von Paarberatung im Kanton Zürich.
Heute im Studio haben wir Anne Ehret aus Männerdorf.
Hallo.
Und aus Winterthur Dinma Vidal.
Hallo zusammen.
Beatrice ist 51 und der Reto 56. Sie leben in Thalwil und sind seit rund 10 Jahren ein Paar. Beide haben Kinder aus früheren Beziehungen. Außerdem haben sie auch noch zusammen ein Kind bekommen. Viele schwierige Familiensituationen haben sie gemeinsam gemeistert und ein stabiles Familienleben aufgebaut. Trotz ihren vielen Stärken spielt Eifersucht in ihrer Beziehung immer wieder eine Rolle. Der Reto fragt Beatrice häufig, mit wem sie unterwegs ist, schreibt ihr währenddem kontrollierende Nachrichten. Auch wenn sie zusammen unterwegs sind, beobachtet er aufmerksam ihre Reaktionen gegenüber anderen Männern. Beatrice erlebt das Verhalten immer mehr als kontrollierend und einengend. Gleichzeitig geniesst sie aber auch Aufmerksamkeit von anderen Männern und freut sich über Komplimente. In ihren Augen alles ganz unverfänglich. Der Reto dagegen fühlt sich durch das schnell angegriffen. Für ihn sind solche Situationen schwer auszuhalten. Seine Eifersucht zeigt sich nicht nur im Nachfragen, sondern auch in Vorwürfen und gereizten Kommentaren. Beatrice versteht die Reaktionen nicht. Für sie wirkt sein Verhalten misstrauisch und überwachend, während er der Meinung ist, es sei eine völlig berechtigte Reaktion aufgrund von ihrem Verhalten. So entsteht zwischen den beiden ein Spannungsfeld, wo die eigene Seite die einzig richtige ist.
Die Eifersucht, ist das natürlich oder kann das auch ein Beziehungskiller sein?
Beides.
Ja, würde ich auch sagen, sowohl als auch. Mhm. Es kann eine natürliche Eifersucht geben, würde ich sagen, und aber auch eine, die sich zu einem Beziehungskiller entwickelt oder ja größer wird als eine natürliche.
Es gibt beide Varianten. Wie ist jetzt das bei der Beatrice und beim Reto? Haben Sie das Gefühl, da reden wir von einer Eifersucht, die die Beziehung fördert oder nicht? Oder ist das bei Ihnen auch wirklich etwas, was bei euch macht, oh, der hat das Alarmzeichen, das macht Sinn.
Also für mich ist das so auf der schwierigeren Seite. Oder? Ich denke, da gibt es so ein paar Lämpchen, wo leuchten, wenn es problematisch ist. Ich glaube, so das Thema von Kontrolle, oder? Das Kontrollieren, das angriffig werden, so, das sind so Themen. Aber gerade so die kontrollierenden Ansätze finde ich, weisen so ein bisschen darauf ein, dass es nicht einfach nur ein bisschen Eifersucht ist.
Also dass es auch wie schon stärkere Form von Eifersucht ist. Was gibt es denn alles für Formen für Eifersucht?
Ja, also ich würde sagen, eben neben dem, dass man unterscheiden kann, ist es natürlich oder eben eher gefährdend, sage ich jetzt mal, oder beziehungsstörend, kann man schon schauen, okay, was sind denn Quellen von Eifersucht oder woher kommt denn das Gefühl, kontrollieren zu müssen oder vielleicht auch sich unsicher zu fühlen. Dahinter steckt ja meiner Meinung nach auch oft eine Unsicherheit im Sinne von, wie jetzt beim Reto, wenn Beatrice unterwegs ist, könnte sie womöglich interessantere Männer treffen, hübschere, welche, die ihr vielleicht mehr zu bieten hätten oder wo sie irgendwie mehr abgeholt werden wird. Also so eine Form von zu wenig Selbstachtung, sowas könnte ich mir vorstellen, dass dahinter steckt. Oder auch so die Frage von oder die Sorge von Verlustangst, also dass er Angst hat, Beatrice zu verlieren, weil er das vielleicht auch schon mal früher erlebt hat, dass Beziehungen nicht so sicher sind.
Also ich habe es ja mega spannend gefunden in der Vorbereitung zu dem heutigen Podcast, zu dieser Aufnahme, habe ich mich wirklich mal so ein bisschen durch das Thema durchgelesen und habe ganz viele Aspekte gefunden. Es kommt immer ein bisschen darauf an, durch welche Brille du schaust. Zum Beispiel gibt es den Ansatz von David M. Bass, heisst er, ist ein amerikanischer Evolutionspsychologe. Also sehr fest so der Fokus darauf hat, weißt, wie ist das aus der Evolution, was macht Sinn im Sinn von Entwicklung, vom Mensch, wo man sich Sachen angeeignet hat, die für irgendwas gut gewesen sind, oder? Ist auch umstritten, aber mich dünkt, es gibt so wie verschiedene Aspekte und er vertritt so das kann durchaus Sinn machen, das kann Beziehung schützen, dass offenbar sind auch Männer und Frauen, wenn wir in diesen Stereotypen jetzt wo reden, auch unterschiedliche reagieren auf Unterschiedliches. In der Eifersucht offenbar gibt es Studien, die nachweisen, dass Männer eher auf körperliche Untreue reagieren, während Frauen in der Tendenz eher auf emotionalen Betrug reagieren. Also es gibt wie so ganz verschiedene Formen von Eifersucht. Oder? Die eine, die die Beziehung schützt, oder? Wo auch wie so ein Alarmsystem ist, die zeigt sich aber anders. Und dann eben die andere, die so ein tiefes Bedürfnis hat zum Kontrollieren. Und das kann auch unterschiedliche Ursachen haben. Also es gibt nicht die eine Eifersucht. Das habe ich wirklich sehr spannend gefunden.
Also es gibt unterschiedliche Formen von Eifersucht. Eine ist die, die auch die Beziehung schützen will, sozusagen. Mhm. Und die andere ist welche?
Ja, das Motiv ist, also sehr wahrscheinlich am Schluss ist ja von der Wahrnehmung her, vom Menschen, der eifersüchtig ist, will sich die Person ja sehr wahrscheinlich immer schützen oder auch Beziehung schützen. Oder? Also darunter ist ja eine Angst, dass irgendetwas könnte sein. Mhm. Eine Angst, man könnte verlassen werden, eine Angst, man könnte ein Kind grossziehen, das nicht das eigene Kind ist. Das ist jetzt mehr so aus der Evolutionstheorie heraus. Oder eine Angst, man könnte verlassen werden und keinen Zugang mehr zu Ressourcen haben im Sinne von Familie, Wohnung, daheim und, oder?
Und dann kommt wahrscheinlich auch der Teil dazu, wo du gesagt hast, Anne, dass sie auch einfach auch verletzend sein kann, wenn es einen emotionalen oder körperlichen Betrug gibt. Mhm.
Ja, klar, absolut. Also ich würde auch sagen, dass vielleicht auch die Angst, nicht gut genug zu sein oder nicht auszureichen, dahinter stecken könnte. Also eben so im Sinn von mangelndem Selbstwertgefühl. Und dann ist natürlich die Angst schon da, dass es jemand gibt, der dich ersetzen könnte oder der mehr bieten könnte. Also ob es jetzt emotional oder körperlich ist dann, glaube ich, egal, sondern die Frage eben, bin ich austauschbar und was habe ich überhaupt zu bieten?
Aber die Logik ist in dem Fall, also ich habe manchmal schon von Leuten gehört, die Logik haben, wenn ich Eifersucht habe, das ist aber auch ein Zeichen von Schwäche, dann bin ich eigentlich schwach als Mann oder Frau. Also ich darf eigentlich gar keine Eifersucht spüren, weil das würde heissen, ich wäre ja dann schwach. Oder ich habe keine Persönlichkeitsstärke, sozusagen. Es ist ein Zeichen von Persönlichkeitsschwäche.
Das würde ich nicht so unterschreiben. Ich finde, alle Gefühle, die wir haben, sind einfach erstmal einfach Gefühle. Oder? Mhm. Die Frage ist einfach, was machst du damit? Oder? Also wie gehst du mit diesen Gefühlen um? Oder?
Ja, also ich finde auch, und es gibt ja auch manchmal gerechtfertigte Situationen, wo man einfach merkt, oh, da könnte es jetzt vielleicht brenzlig werden für einen. Und dann ist es ja fair enough zu sagen, okay, ich fühle da was, ich erkenne was. Und dann wäre ja so die Frage, wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um? Kann ich die regulieren? Und kann ich es vielleicht auch zur Verfügung stellen und mit meinem Partner, meiner Partnerin drüber reden und einfach sagen, hey, ich habe da an mir festgestellt, in der Situation werde ich unsicher oder werde eifersüchtig auf die Person. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, das auszusprechen. Und dann ist es ja wiederum eine Stärke, wenn man so offen auch seine Emotionen teilen kann.
Auf eine Person oder auf eine Situation oder auf eine Aufgabe oder auf eine Rolle oder auf, also so die Eifersuchtsgefühle, die kommen ja an vielfältigen Orten, oder? Und geben mir einfach Signal. Geben wir Signal, Achtung, irgendwas ist da irgendwie in Konkurrenz oder so.
Ja, das finde ich einen mega spannenden Aspekt. Also man kann ja zum Beispiel auch eifersüchtig auf den Partner sein, im Sinne von, er hat einen tolleren Job oder auf die Freunde zum Beispiel.
Ist das nicht eher Neid in dem Moment? Also dass die Person etwas hat, was ich nicht habe?
Das ist nochmal etwas anderes, würde ich sagen, mit dem Neid. Aber zum Beispiel auch Freunde, wo sehr oder Freundschaften oder andere Beziehungen, wo wie so viel Energie reinfließt. Weißt, wenn jemand wie ganz viel Energie irgendwo hinfließt und man so wie das Gefühl hat, daheim, ich komme nicht so viel von dem über, was die dort außen
überkommen. Ich will das auch so fest.
Ich will das auch gerne. Ja. Und das nimmt mir etwas weg.
Es nimmt mir etwas weg und das ist dann die Eifersucht, die dann da ist. Ja. ich finde auch, also ich unterscheide Eifersucht oder generell Gefühl wie nochmal auf eine andere Art. Für mich sind sie situativ und biografisch. Also, dass vielleicht die Bindung wirklich gut ist bei einem Paar und eigentlich, ja, für das Zeichen nichts kritisieren gibt. Und eine Person immer Angst hat, die andere verlobt mich jetzt und die ist vielleicht, früher hat die zum Beispiel in der Kindheit die Mutter oder der Vater sie früher verloren und sieht, du das schneller Alarmzeichen. Und dann ist es theoretisch, kommt so ein bisschen aus der mehr stärker aus der Biografie raus, während für mich das situative Gefühl dann wäre, ich stand auf der Straße, ein Auto fährt auf mich zu, ich habe Angst, es entsteht aus der Situation raus.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein schöner Steilpass, den du wieder gibst, weil es gibt auch eine Theorie, die sagt oder die angeschaut hat, wie hängen Eifersucht und Bindungsstil zusammen. Also da gibt es einen Zusammenhang, oder? Und das ist super spannend. Da hat man herausgefunden, unsicher gebundene Menschen sind tendenziell eher eifersüchtig. Mehr halt so die Verlustängste, oder? Von der unsicheren Bindung. Vermeidend gebundene Menschen sind auch eifersüchtig, aber sie zeigen es weniger und empfinden es aber genau gleich, aber sie gehen dann halt eher in Rückzug. Und sicher gebundene Menschen haben genau gleich auch Eifersuchtsgefühl. Sie können aber anders damit umgehen. Sie können es eher adressieren, sie können eher darüber reden und sie können sich besser regulieren.
Ja, ja. Ich glaube, das ist so ein zentraler Aspekt, also im Umgang mit Eifersucht. Wie kann ich damit umgehen, dass ich diese Gefühle habe, sei es jetzt bezogen auf den Selbstwert oder auf den Verlust vom anderen? Wie kann ich eben in dies regulieren mit mir selber, ohne dann gleich den Partner anzuklagen und daraus dann einen Konflikt auch entstehen zu lassen?
Und was ich an dieser Studie so spannend finde oder eben an dieser Aufteilung so spannend ist, wie zu sehen, eigentlich sind alle, oder? Das Gefühl kennen sehr wahrscheinlich kennt jeder Mensch irgendwie das Gefühl von dieser Eifersucht irgendwo her, oder? Sei das als Kind, wenn man eine Freundin hat oder einen Freund und der hat jetzt plötzlich jemanden gehabt, der ihn mehr getroffen hat oder was auch immer, oder in Beziehungen oder so Sachen. Das Gefühl ist ein Gefühl, und ich glaube, das haben wahrscheinlich die allermeisten in grösseren oder kleineren Formen schon mal gehabt.
Ja, trotzdem gibt es Menschen, die sagen, also ich bin nie eifersüchtig.
Ja, das ist schön.
Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel also in Persönlichkeitsanteilen denkt, dass Eifersucht einfach auch so überbordend werden kann, dass es einfach einen ja auch irgendwie lahmlegt oder man nichts anderes mehr sehen kann und eben man dann auch nicht mehr in der Lage ist, sich zu regulieren. Und dann würden wir jetzt so in der Logik von Persönlichkeitsanteilen davon sprechen, dass der Anteil sehr prominent wird. Und dann wäre ja die Frage auch oder das Interesse dann, woher kommt das? Wie ist dieser Anteil entstanden? Vielleicht in der Kindheit durch eben, wie du gesagt hast, David, in der Biografie vielleicht Verlusterfahrungen oder so. Und da wäre es ja dann spannend hinzuschauen.
Ich fände ja die Frage viel spannender, wieso ist der Anteil so gross geworden? Weil ich wirklich davon ausgehe, dass das eine innere Mitarbeiterin oder ein innerer Mitarbeiter ist, wo wir sehr wahrscheinlich alle haben, nur einfach in unterschiedlicher Ausprägung. Und das wird dann irgendwo getriggert und herausgefordert. Und warum wird das Ding jetzt so gross, oder? Und macht mich so ohnmächtig und macht mir so viel Angst und macht so fest, dass ich dann auch so fest muss reagieren. Aber zu deiner Frage, oder? Ist Eifersucht, ist man ein schlechter, oder wie hast du gesagt, ist man schwach? Oder?
Persönlichkeitsschwäche
sozusagen. Ja, ist das eine Persönlichkeitsschwäche? Nein, ist es nicht. Es ist total normal. Die Frage ist eben vielmehr, wie kann ich mit dem umgehen? Wie kann ich auf meine Ressourcen zugreifen als erwachsene Person, wenn ich Eifersucht fühle?
Und ich glaube auch, dass es jeder Mensch kann haben oder fühlen, aber eben vielleicht wird es auch nicht jeder zulassen oder jede Person.
Natürlich, gell? Und es gibt ja wie verschiedene Strategien. Ich meine, ich kann auch hässig werden, weil du jetzt irgendetwas machst, was mich eifersüchtig macht, und dann bin ich nicht eifersüchtig, dann bin ich hässig.
Ja, ja.
aber irgendwie, das ist einfach zu kurz gedacht, oder? Da musst, also wenn du es lösen wäre es gut, du würdest versuchen, anzuschauen und zu verstehen, wieso bin ich so wütig, oder? Und was ist hinter dieser Wut, oder? Wie Wut ist ja häufig reaktiv. Das ist etwas, wo die Leute, manchmal meinen die Leute, Wut ist wie so ein eigenständiges Gefühl. Und ich sage immer, Wut ist häufig reaktiv. Das ist ein Gefühl, das kommt, wenn es mir wehtut. Mhm. Wenn es wehtut auf irgendeine Art und Weise, dann, oder wenn ich finde, meine Grenze ist überschritten oder was auch immer, dann kommt Wut. Oder?
Ja,
und Wut ist ja oftmals auch eher anerkannt. Jetzt, also Wut zu äußern oder zu spüren, ist vielleicht leichter, als sich einzugestehen, hey, ich spüre Eifersucht.
Ja.
Und ich spüre irgendwie einen Mangel an Selbstwert. Also,
wie es wahrscheinlich eben mit Schwäche verbunden
genau,
wird, oder?
Ja.
Und ich finde, wenn wir nochmal zurückgehen zum Reto, das, was du gesagt hast, Arne, hey, und die Eifersucht, die kann auch so komplett lähmen. Die kann so völlig einem flachlegen, oder? Dass der Reto richtig leidet unter dem. Also, weil oftmals sieht man ja dann die Kontrolle und denkt, oh je, die arme Beatrice,
ja,
die leidet jetzt unter dem Control-Freak. Aber der Reto, der leidet vielleicht auch.
Mit Sicherheit leidet er. Also stimmt, da ist mit Sicherheit auch Schmerz dahinter. Und das wäre ja, finde ich, auch so der spannende Pfad, den es dann zu gehen gelten wird, zu schauen, okay, an was leidet er denn und was macht es mit ihm, wenn er eben in diesen Kontrollzustand kommt und das Gefühl hat, er muss jetzt eben Nachrichten schreiben und sich rückversichern und so weiter. Und das ist ja das Spannende. Was steckt dahinter? Weil wahrscheinlich ist es auch eben nur ein Schutzmechanismus für Schmerzen, die er sonst mal erlitten hat, die noch viel größer wären zu spüren und dann zu schauen, was steckt dahinter.
Und du sagst, der leidet. Was ist das für ein Leiden? Können wir das noch ein bisschen mehr in den Raum holen?
Ja, das ist sehr individuell, oder? Ja. Da müssen wir mal herausfinden, von was hat er genau Angst, oder? Weil Kontrolle brauchst ja du nur, wenn du Angst hast. Du brauchst keine Kontrolle, wenn du keine Angst hast. Wenn du total im sicheren Bettchen hockst und warm und kuschelig ist, oder? Dann musst du nicht kontrollieren. Das ist ja alles in Ordnung, oder? Also Kontrolle kommt meistens dann, wenn man Angst hat vor irgendetwas. Und das fände ich ja sehr spannend, wie herauszufinden, von was hast jetzt du genau Angst?
Ja. Und eben da, das hatte ich vorhin ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich könnte mir vorstellen, es ist wahrscheinlich entweder eine Angst vor Verlust oder nicht gut genug zu sein. Und ja, eigentlich auch so die Existenz in Frage gestellt zu sehen. Also ich bin so, wie ich bin, nicht gut genug. Und das ist kein schönes Gefühl. Also und dann schiebt man sich ja gerne was anderes davor automatisch, unbewusst.
Also ich bin nicht gut genug und darum bin ich es auch nicht wert, dass die Person bei mir bleibt. Oder?
Genau,
das ist ja dann der zweite Schritt.
Ja.
Oder? Und aber wenn das jemandem so auftischen würde, würde vermutlich so in einem ersten Schritt der Reto sagen, nein, das denke ich nicht. Das ist nicht ein Gedanke, den ich habe. Und das glaube ich ihm sogar. Oder?
Ja.
Dass das nicht ein Gedanke ist, der in seinem Kopf ist.
Ja.
Aber wir haben ganz viele Sachen in uns drin, die wir nicht aktiv und bewusst denken.
Jetzt könnte es aber auch sein, dass die liebe Beatrice vielleicht schon ein bisschen ein Schlitzer ist.
Ja.
Und vielleicht manchmal schon die kleine Zeche so ein bisschen über die Grenzen hineingeht und mal schauen, was gibt es denn da sonst noch für schöne Gewässer, wo ich mich aufhalten kann und die vielleicht auch noch geniessen. Und dann er vielleicht schon gespürt, der Reto, irgendjemand fühlt sich auch so ein bisschen an, da gibt es wie so ein bisschen, du gehst so ein bisschen raus von uns, dem, von uns gehört. Und du gehst dir auch etwas holen, wo ich finde, das geht irgendwie, das ist auch grenzverletzend sozusagen.
Genau, und wir haben das nicht abgemacht, oder?
Wir haben das eigentlich gar nicht abgemacht.
Ja, also das Wort abmachen finde ich da total wichtig, also weil das ist ja schon die Frage, jeder von uns will ja sowohl Autonomie als auch Nähe und Bindung spüren. Das sind ja so zwei Grundbedürfnispfeiler, sag ich mal. Und die Frage wäre ja schon, wenn jetzt Beatrice das Gefühl hat, ich brauche mehr Autonomie, ich ein bisschen mehr Thrill und will was erleben oder auch wieder Bestätigung irgendwie im Außen, wäre die Frage, wie weit geht's? Und dazu habe ich vor kurzem einen ganz spannenden Artikel gelesen über Resonanzfreude, über den Begriff. Und da geht's eben darum, dass man sich als Paar austauscht darüber, wie viel gönne ich dir? Also was kann ich dir noch ermöglichen an Freude im Außen zum Beispiel? Klar, bei einer offenen Beziehung wäre es halt auch Sexualität im Außen zu erleben. Aber das vielleicht auch auszutauschen und zu verhandeln, was vermag ich noch dir zu gönnen und welche Freude im Außen befruchtet dann vielleicht ja auch wieder unsere Beziehung. Also das ist natürlich für einen sehr eifersüchtigen Menschen sehr herausfordernd. Und gleichzeitig finde ich diese Idee von Resonanzfreude sehr schön, weil man will ja eigentlich auch, dass der Partner, die Partnerin, dass es dem gut geht und er auch schöne Sachen erlebt.
Ja, genau. Ich habe vorher auch so gedacht, oder? Die Frage ist ja, wo ist denn die Grenze, wo sie da den Zehen drüber hebt, oder? Also es kann ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die allermeisten Paar, die zu mir in die Beratung kommen, die haben ja nie explizit miteinander darüber geredet, was heisst treu sein. Mhm. Die gehen einfach von einem Treuekonzept aus, dass sie treu sind. Aber was ist denn treu? Ja. Ist Chatten treu oder nicht mehr treu? Ist ein bisschen Flirt im Ausgang schon ein Betrug oder nicht? Oder ist es erst ein Betrug, wenn da wirklich Penetrationssex stattfindet? Weißt du, wann ist das ein Betrug?
Der Betrug kann schon anfangen mit, wir lachen uns ein bisschen anders an, oder?
Ja.
Wo es schon in ein verschmitztes Lachen geht zueinander.
Ja. Ja, und genau da ist ja dann die Frage, wenn das jetzt bei einer Person schon Eifersucht auslöst und das Gefühl irgendwie, von enger oder überbordender Angst auch, wäre ja die Frage, woher kommt's? Also was löst's aus? Weil das ist ja nicht die Situation an sich, die gefährlich ist, sondern das, was damit verbunden wird. Was vielleicht auch im Gedächtnis irgendwie abgespeichert ist oder in den Emotionen.
Ich fände es ja noch viel wichtiger, weißt du, irgendwie vielleicht ist es ja nicht Angst als erstes, sondern vielleicht ist es ja auch einfach, ich will das nicht. Ich will nicht mit jemandem zusammen sein, wo, weiß ich nicht, wochenendweise mit irgendwie ihrem Besten oder seinem Besten Body irgendwo hingeht. Und dann finde ich, natürlich kannst du sagen, die Person hat Angst und das ist Eifersucht und was auch immer. Aber ich finde, es ist vor allem eine Verhandlungssache. Oder? Und wenn ich sage, das ist meine Grenze, ist da und die andere Person sagt, und mir ist das zu eng, dann wirst du nicht handelseinig. Oder? Aber das passiert halt nicht.
Ja, der Austausch passiert nicht.
Genau. Und wenn dann du findest, ja gut, ich will aber schon mit dir, wenn dir das zu eng ist und du interessiert bist, deine Grenzen zu dehnen, dann finde ich die Frage mega wichtig, oder? Wie zu schauen, von was hast denn du so viel Angst? Weißt, was könnte denn da passieren? Und was ist denn so bedrohlich?
Ja, der Kontext spielt eine große Rolle. Also wenn wir wissen, dass Beatrice ihm schon mal fremdgegangen ist und er dann wieder so reagiert, wenn sie wieder andere Männer anlacht, dann macht es plötzlich etwas anderes mit einem, wenn man das hört, oder?
Ja, absolut.
Ja. Und ich finde aber auch, dass zum Beispiel auch Flirten recht schwierig ist zu definieren, oder? Was ist Flirt? Also selbst wenn du es verhandelst, finde ich es auch noch recht schwierig zu sagen, an was merken wir denn jetzt, dass die Grenze da ist? Mhm. Also ich finde es schwierig, das in Worte zu fassen.
Ja, das ist wie mit allem, was du verhandelst, du musst immer nachverhandeln, oder?
Nachverhandeln.
Das ist wie wenn du Beziehungen öffnest, oder? Wenn ein Paar begleitest, wo Beziehungen öffnet, dann musst du ja auch immer wieder nachjustieren und sagen, okay, es ist, was haben wir jetzt gesagt? Also, man hat gesagt, es ist okay, wenn es nicht in der gleichen Stadt ist, aber ist es dann auch okay, wenn es zweimal mit dem gleichen nicht in der Stadt ist? Weißt du, ist es dann zweimal auch noch okay oder nicht? Also, das erlebe ich häufig, wenn ich Paar begleite in so Themen, dass dann wie noch einfach nur machst mal einen Wurf und nachher gehst du nachjustieren, oder?
Mm. Ja klar, man kann ja auch nicht alle Eventualitäten bedenken. Nein, ja. Und auch da jetzt im Thema Eifersucht oder Flirten ist ja auch so, man lernt ja im Miteinander sein, was geht, was geht nicht, was löst es bei mir aus. Und ich glaube auch wichtig ist, dass man drüber redet und transparent ist und eben sich mitteilen kann, auch mit seinen Ängsten oder Gefühlen. Ja.
Und ich finde auch die Resonanzfreude, es klingt so schön und so an, aber wenn man dann, wie will man anderen oder der anderen etwas gönnen und trotzdem, wenn es dann zu der Praxis kommt, wird es meistens auch nochmal schwieriger.
Ja. Ich merke, ich bin vorher so ein bisschen darüber gestürchelt, dass du gesagt hast, was gönne ich dem anderen? Und ich habe dann so wie gefunden, so die Frage wäre vielmehr, was möchte ich von dir gerne haben? Und dann kannst du dir überlegen, wie viel von dem bin ich gewillt, weißt du, irgendwie zu geben. Oder, weil meistens gibst du ja das, was du eigentlich so selbstverständlicherweise gibst, das gibst du ja auch automatisch, oder? Und dann,
du musst gar nicht fragen.
Ja, meistens kommt das von allein, oder? Und dann gibt es aber so ich sage immer, bei jeder Grenze gibt es noch so einen Streifen, wo irgendwie, weißt du, wo noch so ein bisschen Möglichkeiten birgt, von Vor- und Nachgeben. Aber wie zu weit hindern? Also ich denke, wenn du am Schluss irgendwie Sachen machst, die dich völlig fertig machen, dann Dann passiert eben so Zeug, oder? Dass du dann anfängst zu kontrollieren, und weil es nicht aushaltest. Oder?
Und ich will schon nochmal aufs Leiden eingehen. Also eben für den Reto kann das ja auch wirklich etwas ganz Schlimmes werden, oder? Mhm. Also wir kennen es ja auch von den Beratungen, dass es Leute gibt, die dann wirklich täglich, nachtelang wach sind und das kreist im Kopf und sie denken jetzt, was alles könnte passieren. Gehen dann zum Teil so weit, dass sie sich schon überlegen, wenn jetzt die andere Person ausgezogen ist, wer jetzt am Schluss der Hund betreut, und sind schon in dem Horrorszenario drin, oder dass dann die andere Person schon irgendwann im Hawaii ist mit dem neuen Lover. Und das ist wirklich dann auch ein grosses Leid, ein grosser Schmerz, der da aktiviert wird. Und es ist wirklich auch schlimm. Selbst wenn sie nicht ins Kontrollieren kommen oder etwas machen, kann das einen mega grossen Leidensdruck auslösen, der einem extrem aus den Bahnen wirft.
Ja, und das ist meistens, wenn du so im Bett liegst und der Gedanke derart irgendwie auch Achterbahn fahren und kreisen, dann kannst du davon ausgehen, dass du auf einer ganz tiefen Ebene aktiviert bist, oder? Weil dann ist dein Nervensystem, macht dann Vollgas. Du bist gefühlt in Gefahr, in Lebensgefahr, so richtig fest, oder? Und das spricht wirklich dafür, dass du irgendein grösseres Thema hast, dass das Thema, wo Bindungsthemen sind häufig, zeigen sich häufig mit ganz heftigen Gefühlen, so, weil die ja ganz früh entstehen, oder? Also wenn du irgendwie als kleines Baby wie die Erfahrung oder die Angst hast müssen haben, dass du nicht betreut bist, dass du allein klavierst zum Beispiel, und das passiert ja alles sehr subtil und nonverbal, oder? Dann ist das für dich lebensgefährlich, oder? Als Baby. Und dann bist
weil du abhängig bist
und weil du gar nicht in der Lage bist zu überleben, und das checkt dein Nervensystem auf irgendeine Art und Weise. Also darum willst ja du auch die Bindung, oder? Und die Sicherheit. Und dann wird das Gefühl aktiviert, und du bist irgendwie, weiß auch nicht, 33, oder? Wie alt ist er? Ja, älter sogar, 56.
Es kann auch dann noch aktiviert werden, egal wie alt du bist. Kann etwas aus der Kindheit leider aktiviert werden. Ich würde sogar behaupten, das kann auch noch als Kleinkind, Kind und Jugendlichen passieren, dass du einen Verlust erlebst.
Ich habe jetzt nur die grossmögliche Diskrepanz genommen, weil das wirklich etwas ist, wo du nie im Leben vom Radar hast. Du weißt das nicht mehr, oder? Wenn du als Jugendliche eine gute Freundin, einen guten Freund bei einem Unfall verloren hast oder so, dann weißt du, da ist nicht etwas Ähnliches mit dir rum, aber du weißt, oder? Du weißt, du hast das erlebt. Und aber vielfach hast du einfach auch keine Ahnung, du hast keinen Plan, oder? Woher das könnte kommen. Und das ist schon sehr gefürchtig.
Ja, und das wäre aber auch ein Anzeichen, dass es wirklich ein Thema wäre, was es gilt, halt auch anzuschauen und zu bearbeiten. Also tiefer in der Therapie oder eben gemeinsam vielleicht in der Paartherapie. Wobei ich finde, bei manchen jetzt gerade so, wenn jetzt ein Mensch so stark unter Eifersucht leidet, finde ich es auch manchmal hilfreich, dass er auch erstmal für sich schaut, okay, woran liegt das, und man vielleicht begleitend Paartherapie macht. Weil das kann ja wirklich auch sehr tiefgehend sein, so wie du gesagt hast, Inma. Und dann ist es sicher hilfreich, auch an sich selber zu arbeiten und dann zu schauen, okay, wie kann ich ein Gegenüber werden, das sich auch regulieren kann und das auch sich auf eine Beziehung einlassen kann. Mhm. Und auch das lernen kann, dass Beziehungen im Heute sicher sein können, auch wenn man diese Erfahrung hatte.
Also gerade wenn du so ganz heftige Eifersucht hast, da finde ich, kommst du wie nicht darum herum, das wie separat einzeln anzuschauen. Es können schwierige Erfahrungen der Kindheit sein, aber es können auch, also weißt, es gibt ja ganz viel Möglichkeiten zum heftigen Gefühl haben. Du kannst ja, weiß ich nicht, Menschen mit ADHS zum Beispiel, die können hyperfokussieren, die können sowohl positive wie negative Hyperfokus haben, oder? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum, aber das Ding ist, es löst viel Schmerz aus und dann lohnt es sich, wie ganz genau hinzuschauen.
Ich habe noch eine Ergänzung, ich bin voll bei euch. Ich finde, manchmal lohnt es sich auch, das ein Paar einzeln anzuschauen. Also das Paar kommt, das mit der Person, die darunter leidet, anschaut, und die andere Person dann manchmal wie auch merkt, aha, darum ist das für dich so schlimm, ich habe das bis jetzt wie nie gecheckt.
Ja, absolut.
Oder? Und jetzt kann ich plötzlich deinen Schmerz verstehen und jetzt fühle ich mich gerade so nahe bei dir, dass ich das wie halt dürfen, also da bin ich halt mehr als Zuschauer dabei und nicht als aktiver Part in der Tendenz. Aber auch das finde ich wie eine legitime Form, zum Anschauen, wenn das beide wollen.
Ich finde das eine super Form, um das anzuschauen, wenn das möglich ist. Meine Erfahrung ist, dass es aber häufig einfach so angstbehaftet ist oder so schwierig, dass die Person, solange die Partnerin oder der Partner daneben sitzt, das wie gar nicht kann, weil du müsstest ja dann Abstand nehmen gegenüber deiner Beziehungsperson, gegenüber dem Konzept, das du ja bis jetzt vertreten hast, von mir geht es nur so, weil du. Oder?
Ja,
Und das macht dich schutzlos. Und ich finde, häufig erlebe ich, dass jemand in einer Einzeltherapie etwas bearbeitet und es dann in die Paarberatung reinbringt. Und dann, finde ich, kann es wirklich sehr, sehr heilsam sein für das Paar. Ja.
Ja, also der Punkt müsste wie geklärt sein, wo du jetzt angesprochen hast, dass auch wie beide parat sind, so tief runterzugehen und aus dem Konzept gelöst sind von «will du». Mhm. Jetzt haben wir ja vom Thema Selbstwert geredet. Wie sieht es denn bei der Beatrice aus? Also einerseits glaube ich ja auch, sie leidet ja auch unter dem, dass sie auch sich irgendwann mal eingeschränkt fühlt. Und gleichzeitig, dass, ich sage jetzt mal, Flirten scheint ihr ja auch irgendetwas zu geben. Hat das auch mit Selbstwert zu tun?
Ja, denke ich schon auch. Also ich meine, wir mögen das ja alle, würde ich sagen. Wer flirtet nicht gern und wer hat nicht gern das Gefühl, auch irgendwo eine positive Resonanz auszulösen? Es geht ja auch immer um Resonanz. Aber da ist natürlich auch die Frage, in welcher Form und in welcher Intensität flirtet sie und braucht sie das? Also das wäre für mich so eine Frage, wie stark legt sie es vielleicht auch drauf an und braucht es oder passiert es einfach? Also weil das kann natürlich schon auch ein Ausdruck von Selbstwertstärkung oder dem Bedürfnis, den Selbstwert zu stärken sein, wenn man eben ständig auf der Suche nach Flirts wäre zum Beispiel. Ja.
Ja, also ich bin grundsätzlich der Meinung, in der Regel sind wir zu zweit mindestens in einer Beziehung. Und häufig spielen ja die Themen von der einen Person in die Themen von der anderen Person rein. Und erfahrungsgemäß treffe ich ganz häufig, gerade so in Bindungsthematiken, treffe ich irgendwie eine unsicher gebundene Person mit einer vermeidend gebundenen Person, treffe ich ganz häufig in dieser Konstellation. Und dann kann das auswärts fischen, kann ja auch einen Zweck haben, nämlich ich gehe ein bisschen weg, ich schaffe ein bisschen Distanz, ich lasse nicht so viel Nähe zu. Also da gibt es auch ganz viele Erklärungen. Also entweder, wie du sagst, sie braucht auch vom Selbstwert etwas oder sie ist gar nicht so näher, sie versucht irgendwie ein bisschen Abstand zu schaffen. Also da gibt es ganz viel.
Abstand zum Reto schaffen.
Ja, oder?
Oder sie vermisst etwas in der Beziehung.
Auch das kann ja sein. Und da fände ich zum Beispiel den Austausch eben wieder über Nähe und Autonomie spannend als Paar. Und aber auch so die Frage, wie stark sind die jeweiligen Partner auch schon verbunden mit sich, mit ihrem stabilen Selbst? Also David Schnarch oder David Snork auf Amerikanisch hat ja auch so vier Aspekte benannt, woran man sieht, dass eine Person auch irgendwie selbstsicher unterwegs ist und differenziert unterwegs ist. Also das meint, wie gut kann sie als eigenes Individuum im Paar auch leben? Und da wäre so die Frage, wie gut kann sie sich regulieren? Wie gut kann sie sich aber auch auf Nähe und Intimität einlassen? Weil das eben können ja unsicher gebundene Menschen dann auch nicht oder auch die Vermeidenden nicht. Die schaffen ja dann absichtlich Distanz, so wie du gesagt hast. Und das finde ich auch spannend, da zu schauen, eben, wie gut kann ich im Paar sein als einzelner Mensch und trotzdem bei mir sein und mich regulieren und Intimität leben? Also. Ja.
Also wir bräuchten noch etwa vier weitere Folgen, um das wirklich, weißt, so ganz in die Tiefe. Aber ich glaube definitiv, da gibt es vielfältige Erklärungsansätze.
Wenn die jetzt zu euch kommen und wir haben das jetzt schon so ein bisschen rausgeschafft, je nach Erklärungsansatz müssen wir nachher auch so unterschiedliche Wege bestritten. Also da gibt es nicht einfach einen Weg, wo man nachher kann sagen, aha, Eifersucht heisst, Schritt 1 ist da und Schritt 2 ist da und dann haben wir es gelöst. Ist nicht so einfach.
Nein.
Das ist noch blöd.
Nein, ist super. Ich fände unsere Arbeit wahnsinnig langweilig, wenn das so einfach wäre.
Ja, dann bräuchte es uns nicht.
Das ist, was ich wirklich glaube, ist so in einem Erstgespräch, da klopfst du ja wie mal so die verschiedenen Bereiche ab, oder? Du schaust so, wo kommt die Reaktion, oder was ist gsi? Haben die vielleicht, die haben vielleicht irgendeine Geschichte mit Fremden gehabt, die noch nicht verarbeitet ist, oder was ist gsi, wenn nichts war? Was ist jetzt? Was sind konkrete Verhalten? weißt, mit diesen Ängsten, es gibt ja durchaus angemessene Ängste und es gibt auch sehr irrationale Ängste. Also für mich auch so ein bisschen wie versuchen zu verstehen, passt denn die Angst, weißt, ist die so halbwegs in Relation zu dem, was da passiert.
Was eine situative Angst
ist. Ja, genau.
Ja, und die anderen Ängste, die dann wirklich auch biografisch sind, die
ja, genau.
Nicht biografisch ausgelöst
werden. Also kann ich wie nachvollziehen, dass aufgrund von dieser Handlung vielleicht bei ihm Angst ausgelöst wird oder ist das völlig, weißt, irgendwie total weit weg, also so.
Ja, und die Klienten benennen es ja selber oft. Also wenn es eine Eifersucht wäre, die sie handeln können, dann wäre es ja nicht so ein Thema. Aber wenn sie jetzt eben mit dem Thema kommen, dann ist es ja eben so, dass sie oft sagen, es ist so groß, dass ich es gar nicht handeln kann, dass es unsere Beziehung so stark belastet. Und dann ist ja das Anliegen schon auf dem Tisch quasi, dass es darum gehen kann auch, oder? Mhm. Ja.
Also das wichtige, zentrale Punkt ist, wir können eigentlich die Eifersucht nicht mehr handeln. Wir wissen nicht, wie damit umgehen.
Ja.
Das ist auch noch das Bild im Kopf, wenn du sagst, mit dem ist so ein bisschen alles abpöppeln, wie so, du gehst so zum Hausarzt, oder? Und sagst, das ja, genau. Tut dir so weh am Arm und der drückt sich mal überall um, um zu schauen, wo reagierst.
So.
Und das Paar eigentlich wie auch so einen Check macht zuerst ja. Mal, oder? Wo tut es weh. Und wenn wir jetzt so feststellen, das geht so ein bisschen um beides. Also irgendwie hat die Beatrice schon manchmal das Bedürfnis, ein bisschen zu flirten mit diesen Männern und findet, wir haben so festgestellt, irgendwie findet sie es schon auch schön.
Mhm.
Und wir haben beim Reto festgestellt, ja, einerseits findet es glaube wirklich nicht gut, dass sie das macht. Und auf der anderen Seite hat er manchmal die Unsicherheit, aber auch schon, wenn sie schon nur in die Richtung von einem Mann schaut, wo er schon denkt, ui, jetzt fährt es wieder an mit dem Flirten. Und er hat schon ein Szenario im Kopf.
Mhm. Also ich würde ja zuerst mal versuchen herauszufinden, haben die zwei irgendetwas abgemacht zum Thema Flirten, oder? Und was ist mit dem Flirten? Wie sieht ein Flirten genau aus? Und wo ist deine Grenze, Beatrice, oder? Also wo sagst du, bis dahin ist es für mich okay, das will ich können machen? Und wo findest du es selber nicht mehr okay?
Also wo auch sie Schwierigkeiten hat, wenn der Reto würde flirten.
Nein, vielleicht auch zuerst mal einfach für mich selber, okay. Oder? Also, dass Beatrice sich überlegt, was finde ich eigentlich noch okay und was nicht? Also, was sind meine Werte? Und da können wir schon auch schauen, was wäre okay, wenn er es machen würde. Das ist einfach nur so als Vergleich, oder? Und dann wird es schauen, okay, und wie tönt das für dich, Reto? Und der Reto sagt einfach, nein, das ist viel zu viel oder so. Und dann wird es schauen, okay, wo wären denn deine Grenzen? Und was ist an dem so schlimm, was macht das und so weiter und so fort.
Ja, und also das sehe ich natürlich auch so, dass man erstmal schaut, was bedeutet das auch jeweils für den anderen. Und man könnte ja dann auch schauen, okay, so im Sinne von einem Kreislauf, den wir ja gerne auch in Paarberatungssitzungen anschauen, was löst das Verhalten des einen beim anderen aus und wie reagiert dann wiederum der andere? Weil oft sagen die Menschen ja, ich verhalte mich nur, weil du so reagierst, aber dass man auch wirklich mal schaut, okay, wie ist so dieser Kreislauf und wie könnte auch eine Problemlösung da stattfinden, eben auch im Sinne von, wie könnte sich jeder selber wiederum regulieren in dieser Situation und schauen, was wird denn ausgelöst und wie kann ich damit umgehen? Also,
ich könnte noch ein bisschen den Kreislauf eingehen, also dass der noch ein bisschen verständlicher wird. Kann ich mir das so vorstellen im Sinn von, er sagt, hey, mach es nicht und sie sagt, jetzt mache ich es ganz leid trotzdem, also dass es so ein bisschen trötzelig wird und weil sie es dann trotzdem macht, will er es nur weniger, dass sie es macht und sie macht es dann noch mehr?
Das könnte sein, ja. Also ich würde sagen, man müsste halt anschauen, was benennt die eine Person. Für mich fängt es immer bei A an, zum Beispiel. Für mich fängt es immer damit an, dass Beatrice sich verabredet und sie mir dann gar keine Rückmeldung mehr gibt, zum Beispiel, obwohl ich ihr eine SMS geschrieben habe, als Beispiel.
Mhm.
Und dann könnte man schauen, okay, für den Reto fängt es da an und wie geht es dann weiter? Wie beschreibt er das? Und dann auch Beatrice fragen, wo fängt es denn für sie an, vielleicht da unangenehm zu werden und was löst es bei ihr aus? Und ich lege ja immer auch gern so den Fokus auf, welche Anteile sind denn da noch aktiviert, weil wir sind ja nicht nur eine Person, sondern verschiedene Stimmen auch in uns und dann zu schauen, okay, warum wird der ausgelöst und ist es wirklich der Reto, der das auslöst oder die Beatrice oder ist der sowieso schon da und will jetzt vielleicht auch angesehen werden, eben sowas wie Verlustangst oder Selbstwertthematik oder so.
Mhm. Also gell, verschiedene Therapieschulen, verschiedene Namen für die gleichen Techniken. Mhm. Das ist ja wie etwas, was man aus dem EFT sehr, also aus der emotionsfokussierten Therapie gut kennt oder auch die zirkuläre Hypothese der Systemik. Oder? Also es ist ja immer so die Frage nach, wenn das und das passiert, wenn ich das und das sehe, dann löst das bei mir das und das aus und dann verhalte ich mich so und so. Das ist wie eine liegende Acht. Und dann, wenn ich mich so und so verhalte, dann löst das bei der Beatrice, dann sieht das Beatrice und dann denkt sie sich etwas dazu und das löst bei ihr wiederum auch ein Gefühl aus und das auch wiederum eine Handlung. Und dann geht es wieder retour, oder? Also das kann gut sein, dass Beatrice wie würde sagen, hey, weiss auch nicht, wenn du irgendwie seit 2 Wochen fängt die Nacht am 9 Uhr heimkommst vom Arbeiten und mich irgendwie nicht anschaust, mich nicht beachtest, dann fühle ich mich zunehmend einsam und dann ist es halt sehr angenehm, oder? Dann hole ich mir die Aufmerksamkeit im Aussen. Und dass er dann ja wie sagt, ja, und wenn ich sehe, dass du die Aufmerksamkeit so weit im Aussen suchst, dann macht mir das grosse Angst und dann habe ich grosses Bedürfnis, entweder mich zurückzuziehen, dann wirst du ja wie wieder retourkommen und dann fühlt sie sich noch wieder alleiner, oder halt dich zu kontrollieren. Und das wiederum löst bei ihr Angst aus und sie zieht sich zurück und das wiederum löst bei ihm Angst aus und schon hast du es.
Ja, und also, das finde ich auch ein gutes Beispiel dafür. Es geht ja auch darum zu erkennen, was sind die Muster von einem Paar und wie könnte man das anders leben. Also wo merken sie, kippt's für sie und wie könnten sie es anders kommunizieren oder ja anders damit umgehen. Welcher Satz wäre hilfreich zu hören für eine Beatrice oder welches Verhalten wird sie gern sehen vom Reto, dass sie gar nicht so das Gefühl hat, vielleicht im Außen nach Bestätigung zu suchen. Mhm.
Ja, und ich finde, in einem ersten Schritt geht es ja gar nicht so fest darum, was man dann könnte verändern könnte, sondern vielmehr darum, einfach zu verstehen, was passiert eigentlich genau bei mir und was passiert genau bei dir. Oder? Wie wenn ich verstehe, wie fest es mich in Not bringt, aber wenn ich auch verstehe, wie fest es dich in Not bringt, dann sind die Lösungen gar nicht mehr so weit weg. Und das klingt jetzt so einfach, das ist meistens eine Knochenarbeit. Aber ich glaube ganz häufig, und das habe ich auch, ich weiß auch nicht, ich werde nicht müde, das zu sagen, ich glaube, Menschen reden ganz häufig einfach nicht über das, was wirklich ist, sondern verlieren sich auf irgendwelchen Nebenschauplätzen und anstatt, dass sie würden sagen, mir macht das mega Angst, wenn du das machst, dann sagen sie irgendwie, hey, du machst immer das und das und das und das ist...
Du hast doch gar keine Angst.
Und du hast ja, genau, das ist, nur, das ist auch schön, genau.
Du hast doch gar keine Angst, wenn du Angst hast. Angst, und genau. Dann geht sie weg.
Ja, genau. Ja.
Ja, also es gibt so die Scheingefechte, wo man manchmal über etwas kämpft und es geht gar nicht um das. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, wo es vielleicht gar nicht um die Eifersucht geht, sondern es geht um Freiheit und es geht um Bindung und es geht um sich wertgeschätzt fühlen und um sich sicher fühlen.
Ja, und wenn das nicht gegeben ist, die Frage, wo kommt's her? Und dann vielleicht auch so die Möglichkeit eben zu nutzen in Paarberatung oder in eigener Therapie, wie kann ich dem alten Gefühl eine neue Erfahrung auch entgegensetzen, sozusagen? Also sich auch darüber bewusst werden, ich reagiere vielleicht aus einem 3-jährigen Ich heraus oder so. Und das braucht es aber in meinem Erwachsenenalter gar nicht. Und das hört sich jetzt auch leicht an, aber das sind natürlich auch Schritte der Erkenntnis und der Beratung oder Therapie. Aber das wäre jetzt für mich auch sowas, damit könnte man dem entgegenwirken, dass man wirklich schaut, ich kann ja jetzt mit meiner Erwachsenenerfahrung, mit meiner jetzigen Kompetenz anders damit umgehen. Und eben diese Bewusstwerdung finde ich auch oft ein sehr heilsamer Schritt und wichtig.
Genau, wir haben ja in der Regel wie verschiedene Anteile, das sind wie so, ich sage immer, wir Menschen sind wie eine Firma, wir haben ganz viele innere MitarbeiterInnen, die für uns arbeiten und die sind alle für irgendetwas gut, oder? Und da gibt es offenbar so einen kleinen Teil, der Angst hat und sich sehr gross macht. Und wie du sagst, ich brauche auch mein Bild, kann man dem kleinen Teil oder dem verängstigten Teil jemandem an die Hand geben, oder? Mhm. Wo quasi so ein bisschen dem ängstlichen Teil auch ein bisschen Unterstützung gibt und gut zuredet.
Und ich finde, manchmal dürfte das sogar im Paar passieren, oder? Dass vielleicht der Reto schon die Möglichkeit hat, seine Angst auszudrücken und zu sagen, jetzt habe ich gerade wieder so Angst, aber ich lasse dich trotzdem gehen. und das Gegenüber kann sagen, hey, ich sehe das, mhm, ja, und es darf da sein. Mhm.
Ja.
Und, aber wenn wir zurückkommen, dann umarme ich dich zum Beispiel, umarmen, dass es wie so eine Sicherheit gibt, als Beispiel, ja, von vielen Möglichkeiten.
Ja, ich finde, du sprichst jetzt auch das Mitgefühl an. Also da geht es ja darum, kann Beatrice mitfühlen mit dem, was ausgelöst wird, und kann der Reto aber auch für sich selber Mitgefühl haben und sich vielleicht auch selber versorgen, sozusagen. Weil es wäre ja schon auch interessant oder schön, wenn er sich in erster Linie selbst versorgen könnte und aber Beatrice auch darum weiß und mitfühlend reagieren kann.
Ja, und er auch ihre gewisse Freiheiten kann geben, wo sie beide können, im Rahmen von der Abmachung beide zufrieden sein, hey, in dem Gärtchen können wir uns bewegen oder in dem, mhm, Spielfeld.
Mhm. Mhm. Ja, oder vielleicht auch so die Frage, was bräuchte denn der Reto, wenn sie sagt, ah, ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen mehr Freiheit. Was könnte er vielleicht auch als Zeichen von Sicherheit dann bekommen, ja, von Beatrice, dass er sagen kann, ah, so kann ich dich ja gut gehen lassen. Mhm. Also, mhm, das auch zu thematisieren und auszutauschen. Ja.
Ja, und ich würde euch jetzt auch langsam gehen. Was nehmt ihr mit von heute?
Ich finde so für mich wirklich auch in der Vorbereitung und wie nochmal der Erkenntnis, so Eifersucht ist per se einfach nur ein Gefühl und total normal. Und die Frage ist wirklich, wie gross wird es, wie fest besetzt es dich und wie viel Macht hat es über dich? Mhm. Und wie gehst du mit dem um? Oder? Das ist mehr die Frage. Aber Eifersucht an sich ist einfach ein Gefühl, wie jedes andere auch.
Ja, für mich geht es auch um die Frage nach der Intensität. Also wie stark ist dieses Gefühl? Ist es noch handelbar oder nicht? Und dann wäre so die Frage, wenn es eben nicht mehr handelbar ist, so dass das Paar gut damit klarkommt, dann wäre schon die Frage, okay, wie können sie eine Lösung finden in dem Sinne, dass sie gut damit leben können und aber auch schauen, was liegt drunter, unter der Eifersucht. Gefühle sind ja oft auch Wegweiser zu Erfahrungen oder Erlebnissen, die es vielleicht aufzuarbeiten gilt.
Dann möchte ich euch herzlich danken für die heutige Runde. Anne?
Ja, sehr gern. Schön, dass ich da sein konnte.
Inma?
Ja, danke vielmals.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der David Ziegenthaler.
Paarimpuls, der Podcast von Paarberatung im Kanton Zürich. Das ist ein Podcast von Paarberatung im Kanton Zürich, einem öffentlichen Kompetenzzentrum für Paarbeziehungen. Weitere Informationen gibt es auf paarberatung.zürich. Ihr findet uns auf LinkedIn unter Paarberatung im Kanton Zürich und auf Instagram und Facebook unter Paarimpuls.